Am 16. Dezember 1942 ordnete der damalige SS-Reichsführer Heinrich Himmler mit dem sogenannten Auschwitz-Erlass die Deportation der innerhalb des Deutschen Reichs lebenden Sinti und Roma an. Dieser Erlass bildete die Grundlage für die Deportation von 23.000 Menschen aus fast ganz Europa in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Anlässlich dessen wird heute am 19. Dezember der Opfer des nationalsozialistischen Völkermords an Sinti und Roma gedacht. Dass Sinti und Roma als Opfergruppe des NS anerkannt wurden und ihnen heute nun so gedacht wird, dafür mussten Sinti und Roma allerdings kämpfen. Unter anderem mit einem Hungerstreik 1980 in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Erst 1982 wurde der Mord an den 500.000 Sinti und Roma in Zwangslagern und durch Einsatzgruppen von den Nationalsozialisten für die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich verbindlich anerkannt. Sinti und Roma sind als verfolgte Gruppe während des NS im politischen Gedächtnis und in der historischen Aufarbeitung des NS also unterrepräsentiert, beziehungsweise wurde der Völkermord an Sinti und Roma viele Jahre lang geleugnet. Ich möchte deshalb jetzt mit Dodschi Reinhardt über die Verfolgung von Sinti und Roma sprechen. Dodschi Reinhardt ist stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Ich habe es gerade schon angesprochen, wenn vom Holocaust die Rede ist, dann denken die meisten Menschen bis heute vor allem an die Verfolgung und Vernichtung von jüdischem Leben, was natürlich zahlenmäßig den größeren Teil der ermordeten Menschen ausmacht. Verfolgt wurden aber auch Homosexuelle, sogenannte asoziale, behinderte Menschen und noch viele weitere Gruppen, die in der Rassenideologie der Nazis als minderwertig betrachtet wurden. Welchen Stellenwert hatten denn Sinti und Roma in der Rassenideologie der Nazis?
Wissen Sie, neben der jüdischen Gemeinschaft waren Sinti und Roma die zweitgrößte Opfergruppe, die aufgrund rassistischer Zuschreibungen verfolgt und vernichtet wurden. Dieser Befehl, dieser sogenannte Himmler-Erlass, der sich jetzt am 16. Dezember zum 82. Mal jährte, war der finale Schritt des NS-Regimes zur totalen Vernichtung unserer Minderheit in ganz Europa. Die Deportation von fast 23.000 Sinti und Roma nach Auschwitz, in den von der SS als Zigeunerfamilien belagerten bezeichneten Abschnitt B2E, markierte den Höhepunkt der systematischen und bürokratischen Ausgrenzung und Entrechtung unserer Menschen. Der Erlass ist ein zentraler Bestandteil der Rassenideologie der Nazis, die Sinti und Roma zu anderen machten und uns als Bestandteil der Rassenideologie der Nazis, die Sinti und Roma zu anderen machten, uns auf unsere Abstammung reduzierte, losgelöst von Religion oder politischer Überzeugung oder der individuellen Persönlichkeit. Kurzum, die Menschen wurden dem Holocaust zugefügt, nur weil sie Sinti und Roma waren. Das ist nicht vom Himmel gefallen damals. Das war gut vorbereitet, systematisch und bürokratisch. Es gab bei der Rassenhygiene pseudowissenschaftliche Genealogien, die angelegt wurden über Sinti und Roma, sodass dieser Befehl dann bis zum Achtel, sogenannten Achtelzigeuner, und ich sage das alles in Anführungsstriche, weil es ist natürlich Tätersprache. Von den Polizeibehörden wurde sie lange nach 1945 auch noch weiter verwendet, um Sinti und Roma unter neuem Pseudonym zu erfassen und zu kriminalisieren. Also die Geschichte der Ausgrenzung und der Schikane von Sinti und Roma in Deutschland, die Geschichte ist lang. Aber diese bürokratisierte Vernichtungsmaschine, die eben die Nazis erfunden haben, die hatte in Auschwitz ihren Höhepunkt für unsere Menschen und insgesamt wurden 500.000 Sinti und Roma während des Nationalsozialismus ermordet.
Sie sind ja jetzt auch schon darauf eingegangen, dass es eine Kontinuität von Diskriminierung auch nach dem Dritten Reich gegeben hat. Und schauen wir vielleicht nochmal auf die Zeit vor 1933. Die rassistischen Ressentiments waren ja vielleicht schon vorher in der Gesellschaft vorhanden. Gibt es so einen Ausgangspunkt oder so, oder Ausgangspunkte vielleicht eher, wo man sagen könnte, dass ja sich, also dass dann auch im NS gegipfelt ist?
Ja, also in Europa, man muss es leider so nennen, ist Antiziganismus so tief verwurzelt wie der Antisemitismus auch. Und das haben diese beiden Gruppen eben auch gemeinsam, diese lange Verfolgungsgeschichte in Europa. Diese Funktion auch immer als Sündenböcke herzuhalten für die Willkür von Machthabern. Und das passiert ja bis heute. Es hat nur andere Formen angenommen. Und diese Feindbilder, dieses Narrativ vom Zigeuner, Anführungsstrichen, hat es den Nazis relativ leicht gemacht, für Akzeptanz in der Bevölkerung zu sorgen, diese Menschen erstmal auszugrenzen. Und was dann geschah, also auch über die Nürnberger Rassegesetze, die natürlich Sinti genauso wie Juden traf und Roma, wollte dann niemand mehr davon wissen. Man hat ja nicht mitbekommen, wie Nachbarn aus ihren Wohnungen mitten in der Nacht, und das geschah ja nicht lautlos, und die Leute haben sich damals gewehrt, und die SS war relativ laut auch, die waren nicht sanft umgegangen mit Menschen, mit Juden und Sinti und Roma, die aus ihren Wohnungen gezerrt wurden. Oder bei Sinti war es auch oft so, dass es Sammellager gab. Hier in Berlin, Marzahn, gab es ein Sammellager, das relativ bekannt ist. Aber auch überall anders im damaligen Deutschen Reich gab es eben diese Lager, wo eben Sinti dann nur noch abdeportiert werden mussten und zuvor von den Behörden dorthin geschafft wurden und dann zu ihrer endgültigen Vernichtung in die KZs deportiert wurden. Und dieser Auschwitz-Erlass, über den wir heute sprechen, der führte eben dazu, dass über 10.000 deutsche Sinti und Roma auch nach Auschwitz deportiert wurden.
Als Zentralrat deutscher Sinti und Roma setzen Sie sich seit 1982 ja auch für die Aufarbeitung des Völkermords an Sinti und Roma ein. Man könnte bestimmt feststellen, dass es da Diskrepanzen gibt zwischen den Forderungen an Reparationen, die gestellt wurden, und dem, was Deutschland bisher tatsächlich zugestanden hat. Würden Sie sagen, da gibt es eine Diskrepanz, und was wären Forderungen zur Reparation der Sinti und Roma?
Wissen Sie, die politische Ausrichtung des Zentralrats zielt nicht darauf ab, Schuld der Täterinnen und Tätergeneration auf die Generation von heute zu übertragen. Es ist vielmehr unsere politische Agenda, für auch Voraussetzungen für Gleichberechtigung in der Gesellschaft und in der Politik zu sorgen. Das machen wir dahingehend, dass wir mit Politik Kontakt pflegen, aber auch hartnäckig versuchen, unsere Forderungen durchzusetzen, die eben zur Gleichberechtigung in allen Lebenssituationen führen soll. Und diese Reparationszahlungen, die waren wichtig. Es ist unzureichend bekannt, mit welchen Schwierigkeiten sich die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler unter den Sinti und Roma der ersten Stunde auseinandersetzen mussten. Also überhaupt als rassisch Verfolgte anerkannt zu werden. Dieser Kampf hat bis 1982 angedauert, und das unter Beteiligung eben auch von Holocaust-Überlebenden bzw. von Menschen, die aus den KZs gekommen sind und mit ihren Verwandten nach wie vor ausgeschlossen, ausgegrenzt, diskriminiert und schikaniert wurden, auch von den Behörden. Ich habe vorhin gesagt, dass auch diese Rasseakten, von diese Genealogien, die von Nazis erstellt wurden, in Polizeibehörden weiterverwendet wurden und Sinti und Roma weiter kriminalisiert wurden. Also es war ein harter Kampf, bis letztendlich Helmut Schmidt 1982 aufgrund der Heidelberger Bürger, Sinti-Roma-Bürgerrechtsbewegung, diesen Holocaust, diesen NS-Völkermord letztendlich anerkannte und es dann losgehen konnte, Forderung gestellt werden konnte zur sogenannten Wiedergutmachung, damit die Sinti und ihre Familien, Roma und ihre Familien, die paar in Deutschland, das waren ja eher Sinti in Deutschland, eben weiterleben ermöglicht werden konnte. Sie standen ja vor dem Nichts. Dieselben Schergen, die für die Deportation der Sinti und Roma gesorgt haben in Deutschland, waren nun diese Bürokraten, die darüber bestimmen mussten, ob Wiedergutmachungsgelder gezahlt werden würden. Und unglaubliche Schikanen, Beweisdruck lastete dann erneut auf die Sinti und Roma, damit sie überhaupt an diese Gelder, an diese Wiedergutmachung herankommen. Weil eine Bewilligung eines solchen Antrages auf Wiedergutmachung bedeutete ja auch gewissermaßen Schuldeingeständnis der ehemaligen NS-Täter, die da in Amt und Würden in der Nachkriegszeit weiterhin in ihren Amtsstuben saßen und über das Schicksal von Sinti und Roma zu entscheiden hatten. Damals war ja der Holocaust an Sinti und Roma von deutscher Seite noch gar nicht anerkannt worden. Das muss man sich alles vergegenwärtigen. Insofern, der Zentralrat hat viele tausende Wiedergutmachungen für Sinti und Roma durchgesetzt. Und was jetzt noch ansteht aus unserer Sicht, sind zukunftsgerichtete politische Forderungen, die eben Antiziganismus auch überhaupt ins Bewusstsein der Gesellschaft auch hineintragen. Weil die wenigsten Menschen, wenn sie gefragt werden würden, wissen, was Antiziganismus überhaupt ist. Oder ich gehe noch weiter. Viele Bürgerinnen und Bürger ist selbst der Holocaust an den Sinti und Roma nicht bekannt. Also es sind Wissenslücken, die verheerende Auswirkungen auch haben. Heute noch, weil wenn Antiziganismus nicht erkannt wird und sozusagen gesellschaftlich immer noch eine Akzeptanz erfährt, dann passiert er auch unbehelligt im Alltag. Und das ist das, was wir heute eben unsere Kinder in den Schulen, unsere Studenten an den Universitäten, generell die ganze Minderheit bei der Wohnungssuche und so weiter und so fort in jedem Lebensbereich tagtäglich erfahren. Und dagegen setzen wir uns ein. Und dafür treten wir in den Dialog mit Gesellschaft und Politik.
Also inwiefern vielleicht ja auch also Menschen, die nicht zur Gruppe der Sinti und Roma gehören, gegen diese Diskriminierung vorgehen könnten?
Für diese Frage, sie ist sehr wichtig, auch weil wir Sinti und Roma, das sieht der Zentralrat und seine Verbände so, uns nicht als Insel sehen in Deutschland. Wir sehen uns als selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft, als mündige Bürgerinnen und Bürger dieser Deutschlands und als Teil der Gesellschaft treten wir natürlich auch gegen jede Form von Menschenhass ein. Ob jetzt gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Homophobie und so weiter und so fort, wenn das jeder tut, ja. Also wenn das jeder von uns aus einem natürlichen Bewusstsein, aus einer Verantwortungsbewusstsein, auch vor dem Hintergrund der NS-Geschichte in Deutschland, aber auch für ein besseres Miteinander, für unsere Kinder, für die Generation, die jetzt heranwächst, damit sie in einem pluralen, liberalen Deutschland groß werden dürfen, dann wäre Sinti und Roma damit auch schon geholfen. Sich mit Antiziganismus zu beschäftigen und mit den vielschichtigen Erscheinungsformen ist heute nicht mehr so schwer, wie es vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren war. Es gibt sehr viel Information auch im Netz darüber. Wir haben einen Antiziganismusbeauftragten, der gute Arbeit leistet. Es gibt viele Veranstaltungen für Begegnungen zwischen Sinti, Roma und der Mehrheitsgesellschaft, auch Sorgen. Also es gibt ja nicht nur Antiziganismus, sondern auch den schönen Teil, dass wir wirklich auch sehr viel zum kulturellen Reichtum Deutschlands beigetragen haben. Wir sind ja über 600 Jahren schon auf diesem Grund und Boden, dass wir heute Deutschland nennen. Dass wir eben auch zeigen, dass wir schon immer Teil von Deutschland waren und gleichberechtigte Bedürfnisse auch haben wie alle anderen Menschen in Deutschland. Und dazu muss man kein Antiziganismus-Experte oder Antiziganismus-Expertin sein. Gleichwohl ist natürlich auch unser Auftrag, ist, dieses Wissen in die Schulen hineinzutragen. Und da hat der Zentralrat auch mit der KMK zusammen Empfehlungen herausgegeben. Die eine Empfehlung zielt darauf ab, grundsätzliches Wissen von Geschichte und Gegenwart des Sinti und Roma in die Schulen hineinzubringen. Diese Empfehlung wurde vor 2 Jahren veröffentlicht, gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz. Und Anfang nächstes Jahr wird eine Empfehlung, die wir zusammen mit der KMK auch ausgearbeitet haben, zum Umgang mit Antiziganismus in Deutschlands Schulen. Also einerseits ist Wissen grundlegend, Wissen auch über die Kultur, Geschichte, Gegenwart von Sinti und Roma, sie überhaupt wahrzunehmen, auch als gleichberechtigten Teil, als deutsche Minderheit auch anzunehmen, die neben den Sorben, Friesen und denen wirklich auch schon lange hier in Deutschland sind und fester Bestandteil ihres Landes sind. Andererseits aber auch diese Geschichte, diese NS-Verfolgungsgeschichte wissen und damit auch verantwortungsvoll gegenüber dieser Gruppe eben gehandelt werden kann und sich schützend auch für Demokratie vor diese Gruppe gestellt werden kann. Das wäre so hingehend eine Idee, wie es funktionieren könnte, auch für Sinti und Roma im Kampf gegen jeden Rassismus Vorteile daraus zu ziehen, wenn sich Menschen zusammentun in ganz Deutschland, um gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Antiziganismus zusammenzustehen und eben diesen rechten Rand und noch über den Rand hinaus kleiner werden zu lassen in Deutschland einfach.
Schauen wir nochmal auf den 82. Jahrestag des Auschwitz-Erlasses von Heinrich Himmler. Und da gibt es heute eine Veranstaltung, die richten Sie aus und sprechen Sie auch in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg. Die beginnt 13 Uhr. Was ist denn heute so geplant?
Was mich sehr freut, ist, dass das neben der Gedenkstätte und dem Zentralrat und der Politik auch Schüler und Schülerinnen anwesend sein werden, weil das ist eben das, was ich vorhin erwähnt habe. Wissen Sie, diese Veranstaltungen sind sehr wichtig. Gott sei Dank gibt es sie. Wir sind in der Gedenkkultur innerhalb der Politik und der Institutionen wirklich auch sehr weit und sehr vorbildlich. Wir begehen diese Jahrestage prominent, regelmäßig und mit großer Unterstützung der Politik und auch der Einrichtungen, wie jetzt der Gedenkstätte Sachsenhausen. Das nützt aber alles nichts, wenn es leere Rituale sind. Und deswegen ist es immer wichtig, auch junge Menschen dabei zu haben, die über diese Geschichte, Verfolgungsgeschichte, über diesen Holocaust erfahren, aber auch Begegnungen mit Sinti und Roma vor Ort haben, Austausch danach, nach der Gedenkveranstaltung, um dieses Wissen eben mitzunehmen für ihr weiteres Leben, aber auch als Multiplikatoren nach außen zu wirken. Und das ist für mich immer sehr wichtig bei Gedenkarbeit und auch heute dieses zukunftsträchtige Moment, der da drin steckt.